Freiheit, dass ich das mitteilen darf, oder? Also wenn mein Schlüpper hier an den Knie hängt, sagt ihr Bescheid, bringt sie runter, okay? Freiheit, wollen wir das einmal so richtig rausrufen? Freiheit! Ja, auch ihr da im Live-Chat. Freiheit, auch wenn ihr allein zu Hause seid oder mit den Kindern oder irgendwo. Freiheit! Oh, da sehe ich gleich hier die französische Revolution. Wie die Fahne so. Wow! Aber wir wollen ja der Reihe nachgehen. Hatte ich jetzt so nicht geplant, ist meine Freiheit gewesen, das so zu tun. Vor einigen Monaten im Gemeinderat hatte Ewald uns gebeten, dass wir mal beten sollten und so Eindrücke von Gott zu sammeln. Und das haben wir dann auch alle getan. Und ich wusste nicht, dieses Bild, was ich hatte, sollte ich das jetzt weitergeben oder nicht? Und ich habe es mir einfach mal erlaubt, genau, zu sagen. Ich sah einen alten Mann mit einer Laterne in seiner rechten Hand, so, ne? Und er ging dann so. Die leuchtete und er sagte, führe meine Kinder in die Freiheit. Was für ein Bild. Auch jetzt berührt mich das noch, ne? Dass Gott mir dieses Bild geschenkt hat. Führe meine Kinder in die Freiheit. Und dann habe ich überlegt, was bedeutet das? Wir Christen wissen ja, wenn wir sagen Freiheit, eigentlich ganz genau, was das heißt, oder? Wenn einer sagt Freiheit, wissen wir das ganz genau, denken wir, dass wir das wissen. Aber wir denken das erstmal. Und jetzt bitte einmal das erste Bild. Da habe ich überlegt, okay, wie sehen die Leute, die jetzt nicht so an Gott glauben, vielleicht denken, dass sie an Gott glauben, habe ich diese Statue einmal geholt. Diese Statue kennt jeder. Offiziell heißt sie Liberty Enlightening the World in Deutsch. Freiheit, die die Welt erleuchtet. Sie wird auch Lady Liberty genannt. Die Statue stellt die in Roben gehüllte Figur der Libertas, der römischen Göttin, dar. Sie steht auf Liberty Island in New York, im New Yorker Hafen, wurde am 28. Oktober 1886 eingeweiht und ist ein Geschenk des französischen Volkes an die Vereinigten Staaten. Unten an ihrem Sockel, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, liegt eine zerbrochene Kette, die die Welt erleuchtet. Was für eine Aussage. Da denke ich doch sofort an Jesus, ne? Als Christ, der die Welt erleuchtet. Also ich bin das. Ne? Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Freiheit. Wir haben so eine Freiheit, dass sie da eine Statue draus machen. Und da ist es auch egal, ob es eine Göttin ist. Sie symbolisiert die Freiheit und sie soll die Welt erleuchten damit. Viele Menschen, die daran glauben und auf der Flucht waren, die ein Land brauchten, die sie aufnahmen, die gerettet werden wollten, sie fuhren mit den Schiffen in den New Yorker Hafen ein, sahen diese Figur und dachten, wir haben es geschafft. Oder? Wir haben es geschafft. Und seit 1886 bin ich davon überzeugt, dass ganz viele enttäuscht worden sind, weil sie diese Freiheit, die diese Figur verkörpert, nicht bekommen haben, wieder zurück mussten in das Elend, von dem sie, wo sie hergekommen sind. Krass, ne? Ja, da hängen wir uns an eine Göttin, die kriegt es nicht hin. Nicht bei jedem. Manch einer hat es geschafft. Galater 15, Vers 13. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wow. Wir sind berufen, frei zu sein. Jetzt das zweite Bild. Freiheit. Wir haben Ja zu Jesus gesagt. Wir sind frei. Das ist unser Symbol der Freiheit. Aber denken wir auch alle so? Sind wir alle einer Meinung, dass wir das gleiche Denken, dieses gleiche Denken der Freiheit haben? Oder gibt es da auch Unterschiede unter uns, die wir ja den Auftrag haben, frei zu sein? Ja, das habe ich ja gerade vorgelesen. Natürlich auch mit einer Warnung, ne? Verfallt nicht im Fleisch. Oder seid ihr, jetzt möchte ich euch mal so plump fragen, seid ihr mehr so die Christen, die gerne Party machen? Oder ab und zu mal einen Joint rauchen? So ein bisschen. Um ein bisschen glücklich zu sein. Oder habt ihr eine Freundin oder Freund nacheinander? Ein Gefühl von Freiheit. Kann möglich sein. Oder lebt ihr in einer Beziehung, wo ihr genau wisst, die ist nicht gut? Aber seid davon trotzdem so überzeugt, dass Gott euch diese Freiheit gegeben hat, dass ihr das sogar rausruft. Gott hat mir die Freiheit gegeben. Ich kann doch tun, was ich will. Gott ist doch glücklich, wenn ich diese Freiheit lebe. Hey, der liebt mich doch. Also dann liebe ich nicht nur eine Freundin, dann liebe ich gleich mehrere. Ich soll ja lieben. Nicht einen Freund, sondern mehrere Freunde. Hey, ich muss ja alles ausprobieren. Ist wichtig. Sonst bin ich ja nicht frei. Das ist sowas von schleichend. Das ist sowas von trügerisch. Das ist so, so gefährlich. Natürlich dürfen wir Party machen, warum denn nicht? Natürlich dürfen wir mal ein Glas Wein trinken, warum nicht? Mehreren Freunden und Freundinnen hört schon wieder auf, ne? Also da bitte vorsichtig, ganz vorsichtig. Aber das ist so schleichend, ne? Ich mache ein Zugeständnis und auf einmal habe ich da ein Götzenbild. Vor ganz vielen Jahren, ich habe eben mal so überlegt, das war vor ungefähr 25 Jahren, da hatte ich so den Eindruck, ich sollte mal mich weiterbilden, ein paar Schulabschlüsse nachholen und bin dann zur Volkshochschule in Herford gegangen. Ich weiß nicht warum, aber junge Menschen ziehen sich von mir angezogen, setzte mich an einen Tisch, wo ein Stuhl frei war und dann kam da so ein junges Mädchen, eine Albanerin kam rein und setzte sich zu mir. Dachte ich, okay, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Und wir freundeten uns an und ich habe ihr von Jesus erzählt. Und sie hat mir von ihrer Geschichte erzählt, warum sie in Deutschland ist. Und dann hat sie gesagt, komm Christel, weißt du, du bist doch noch gar nicht so alt. Ich war so um die 40. Lass uns doch mal in die Disco gehen. Ach, Disco, okay. Ja, als Nicht-Christ bist du ja immer gerne ausgegangen. Ja, okay. Ist da jetzt ein Problem? Nee, ist nicht. Ja, okay, sage ich, ich komme mit dir mit. Ne? Gehe ich mal mit. Wo sind wir hingegangen? Go-Park. Wer kennt Go-Park? Wenigstens vom Namen her. Ihr müsst euch jetzt nicht outen. Ja, ich gehe da rein mit ihr. Wir tanzen ab. Coole Atmosphäre. Tolle Gemeinschaft. Und als ich dann da raus war, habe ich überlegt, warte mal, vor wem hast du da getanzt? Was hast du da gemacht? Weil das Thema war Ägypten. Und um diese Tanzfläche herum waren überall Götter aufgestellt. Und da wurde es mir richtig komisch. Ich habe gedacht, nee, tut mir leid. Jetzt wollte ich gerade ihren Namen sagen, aber Gott sei Dank hat Gott den weggewischt. Tut mir leid, du, ich habe gerne Gemeinschaft mit dir, aber da gehe ich mit dir nicht mehr rein. Also das mache ich nicht. Ich habe es jetzt einmal gemacht, wir haben viel Spaß gehabt, aber das tue ich nicht. Merkt ihr was? Freiheit. Ich habe mich für den Weg Gottes entschieden. Aber was ist denn dann mit, kennt ihr das vielleicht? Eifersucht, Neid? Lass das mal so stehen, hab da ein bisschen was zu überlegen. 2. Petrus 2, Verse 18 bis 20. Jetzt bezogen auf das, was ich euch gerade erzählt habe. Sie schwingen große Reden, doch es ist nichts als hohles Geschwätz. Mit ihrem zügellosen Leben, das von selbstsüchtigen Begierden bestimmt ist, reißen sie alle wieder in die Sünde hinein, die gerade erst den falschen Weg verlassen haben und mit knapper Not entkommen sind. Sie versprechen anderen die Freiheit. Ja, sie versprechen anderen die Freiheit, sind aber selbst Sklaven ihrer Verdorbenheit. Denn von wem ich mich überwältigen lasse, dessen Gefangener werde ich. Ja, dessen Gefangener werde ich. Ich möchte viel lieber mit Gott gefangen sein. Diese falschen Lehrer haben Jesus Christus als ihren Herrn, Retter kennengelernt und sind dadurch der Verdorbenheit dieser Welt entronnen. Wenn sie sich aber dann wieder in die Sünde verstricken und von ihr gefangen nehmen lassen, so sind sie schlimmer dran als je zuvor. Petrus warnt uns hier klar und deutlich. Er warnt uns. Passt auf. Passt auf, welches Bild ihr abgebt. Welches Zeugnis ihr lebt. Passt auf. Als ich mich damals bekehrt hatte, vor 100.000 Jahren gefühlt, Leute, ich hatte so eine Leichtigkeit. Ich habe geschwebt, ich habe das Gefühl, ich stehe auf einer Wolke und die fährt mich überall hin. Ich schwebe überall hin. Für mich war das kein Hinterfragen, sind die 10 Gebote ein Gesetz oder nicht? Sehr oft höre ich Christen sagen, ja, das ist so eine Knechtschaft, das ist gesetzlich. Für mich war es klar, wie gut mir diese 10 Gebote tun. Ich eine Richtlinie hatte, wo ich mich dran halten konnte. Es musste mir keiner erklären. Ich war gerade frisch geboren, so sagen wir ja. Es musste mir keiner erklären, was die 10 Gebote sind. Ich wusste das. Ja, schließlich war ich ja im Konfirmandenunterricht. Ich wusste das. Ich wusste, was das bedeutet. Und für mich war das Freiheit. Ich habe mich in Freiheit unter diesen tollen Regeln Gottes gestellt. Für mich war es Freiheit. Ich meine, wie sieht's denn aus? Hier steht, du sollst nicht Ehe brechen. Frag doch mal die, wenn ihr jemanden kennt, der da mittendrin steckt, ob er Schmerzen hat. Wenn er Kinder hat, wie fühlen sich seine Kinder? Wie fühlt sich der Partner, die Partnerin? Da wird etwas zerschnitten, auseinandergerissen, was vor Jahren zusammengefügt worden ist. Es tut weh, Leute. Und Gott ist es wichtig, dass wir uns nicht wehtun. Er möchte, dass es uns gut geht. Mein Mann Clive zum Beispiel, der war 22 Jahre. Seine Eltern haben sich scheiden lassen. Dann, wir waren schon verheiratet, unsere Tochter Stephanie war schon da. Und er hat darunter gelitten. Er hatte ein Zuhause. Er hat gesagt, Christel, ich habe kein Zuhause mehr. Ich weiß nicht mehr, wenn wir nach England fahren. Er ist ein Brexit-Brite. Wenn wir nach England fahren, wo kann ich hingehen? Wo kann ich hingehen? Mein Zuhause ist nicht mehr da. Gott möchte, dass es uns gut geht. Und darum bedeuten für mich die 10 Gebote, bedeuten für mich Freiheit. Oder du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Das ist Eifersucht. Du bist neidisch. Was machst du da? Gott hat mir, und ich denke, dass es wirklich eine Befreiung gegeben, dass egal, ob jemand mehr hatte als ich, ich das immer genießen konnte. Ich wurde da eingeladen, dann saß ich vor so einem tollen Kamin und ich konnte das genießen. Ich dachte, toll, ich werde hier verwöhnt. Vor vielen Jahren war ich nach Brasilien eingeladen worden. Ja, und ich saß da mitten im Regenwald in einer Villa am Pool. Wow, warum sollte ich denn darauf eifersüchtig sein, liebe Leute? Überlegt das doch mal. Ihr dürft das doch mitleben mit den anderen. Warum? Was hat Neid in unserem Leben zu suchen? Eifersucht. Wisst ihr, Eifersucht, sage ich immer, das ist wie so ein Krebsgeschwür. Du kriegst es nicht weg. Es wächst in dir, du drehst durch, deine Sinne geraten durcheinander, wenn du eifersüchtig bist. Leute, Gott sagt es, ist das nicht die 10 Gebote? Für mich sind sie Freiheit. Ich bin eifersüchtig gewesen über viele Jahre hinweg. Und daran habe ich ernsthaft gearbeitet, weil ich das Gefühl nicht haben wollte. Weil es mich eingeschränkt hat. Mich hat es eingeschränkt. Und meine Lieben um mich herum hat es eingeschränkt. Gott möchte, dass es uns gut geht. In Titus lesen wir, Kapitel 2, Vers 7, sei du selbst ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. Hört ihr das? In jeder Hinsicht sollen wir ein gutes Vorbild sein. Lehre Gottes Botschaft unverfälscht und mit Würde. Im 1. Korinther 6, Vers 12. Jetzt kommt's, Leute, hört gut zu. Alles ist mir erlaubt. Alles ist mir erlaubt. Jetzt lesen wir mal weiter. Aber nicht alles dient zum Guten. Es tut uns nicht alles gut. Gottes Botschaft unverfälscht. Aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt. Aber nichts soll Macht über mich haben. Wer hat Macht über dich? Einfach mit so meine Frage. Überleg das mal. Wer hat Macht über dich? Und dann hat Gott uns ein Geschenk gegeben. Die freie Meinung, die freie Entscheidung, die Wahlfreiheit, die Willensfreiheit. Ich darf wählen. Es gibt doch diesen Spruch, so wie du dein Bett machst, so liegst du drin. Ne? Das heißt, wir haben eine Mitverantwortung, wie es uns geht. Nehmen wir doch mal Adam und Eva. Warum sind die denn aus dem Paradies geschmissen? Ich sage jetzt geschmissen, aber warum sind sie aufgefordert worden zu gehen? Warum durften sie da nicht bleiben? Wir sagen jetzt, Satan ist schuld, weil der die verführt hat. Nein, ich sage, sie sind schuld, weil sie haben das Verkehrte gewählt. Sie haben sich für die Frucht entschieden. Und Gott hat sie doch klar gewarnt, tu das nicht, da geht es euch nicht gut mit. Ich möchte, dass es euch gut geht. Ich möchte, dass ihr hier bleibt, auf immer und ewig. Aber sie haben sich dazu entschieden, diese Frucht zu essen. Die Konsequenz war, hört zu, es gibt immer Konsequenzen. Sie mussten das Paradies verlassen. In meiner Verwandtschaft gibt es eine Person, sie leidet unter Angstattacken. Richtig böse Angstattacken. Und dann gab es mal eine Situation, da war sie bei mir, arbeitete an meinem PC, hat mich da in etwas unterstützen wollen und es hat sich entwickelt, dass wir über Gott sprechen. Und dann habe ich so erzählt, ne, wie Gott mich frei gemacht hat, wie gut es mir geht. Und sie sagte zu mir, Christel, ich glaube, dass Gott mich heilen kann. Da dachte ich, oh, jetzt kommt es gleich, jetzt machen wir ein Bekehrungsgespräch. Aber weil ich mich in dem auskenne, in der Angst, in der ich lebe, und ich weiß, was auf mich zukommt, werde ich da drin bleiben. Wow. Ja, alles klar, ne? Johanna würde jetzt sagen, alles klar, Oma. Macht einen das nicht traurig? Sie wissen, dass Gott gut ist und heilen will. Und sie entscheiden sich dagegen. Wir haben die Freiheit zu wählen. Wow. Ich bin so begeistert. Apostelgeschichte 16, 22 bis 32. Aber das möchte ich euch erzählen. Das lesen wir jetzt nicht gemeinsam. Da handelt es sich nämlich um Paulus und Silas, wo so eine wütende Menschenmenge auf sie zukam. So, wow, und die waren richtig verärgert. Die hohen Beamten haben dann den Befehl gegeben, reißt ihnen die Kleider runter und schlagt sie mit Stöcken. Könnt ihr es vorstellen? Überlegt mal, wie viele Stöcke da auf die eingeschlagen sind. Wie die ausgesehen haben, als die fertig waren. Und dann wurde befohlen, dass sie ins Gefängnis geworfen werden sollte. Es wurde dann auch gesagt, stellt bloß sicher, dass sie nicht entkommen können. Und der Gefängniswärter hat sie in den Sicherheitstrakt gebracht. Und dann nicht nur das, als ob das nicht schon genug wäre, hatte er ihre Füße noch in so einen Holzpflock gemacht. Wow, was haben die denn getan? Mörder werden so behandelt, ja? Und selbst heute werden auch Mörder nicht mehr in so einen Holzpflock getan. Das machen wir nicht mehr. Gott sei Dank. Was haben die beiden gemacht? Gegen Mitternacht fingen sie an, Gott zu loben. Lobpreis. Sie haben Gott gelobt. Sie haben Gott gelobt. Es kam ein Erdbeben. Türen sprangen auf von diesem Gefängnis. Ketten fielen ab. Auf einmal wurde dieser Gefängniswärter wach und hatte Panik. Türen stehen offen, alle sind sie abgehauen, will sein Messer nehmen, will sich umbringen. Was sagt Paulus? Tu das nicht. Wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Er geht dahin, holt sich sogar noch eine Lampe, geht dahin und denke mal, der war schockiert, beeindruckt, überfordert. Die sitzen alle hier, keiner ist abgehauen. Und er fragt Paulus, wie kann ich gerettet werden? Und er sagt, nimm Jesus an und du und dein ganzes Haus werden gerettet. Und was ist passiert? Er hat Jesus angenommen und dann sein ganzes Haus wurde gerettet. Halleluja, sage ich dazu. Halleluja. Ja, was hätte ich getan in der Situation? Oder ihr? Mensch, die Türen gehen auf, die Ketten springen. Los, nimm dein Dings und seh zu, pack den Silas, Paulus und hau ab. Diese Möglichkeit kommt nie wieder. Nie wieder. Sieh zu, dass du hier rauskommst. Ja, was ja auch vorher schon mal passiert ist mit Petrus, der aus dem Gefängnis gehen sollte. Das war Gottes Wille, hat er extra die Engel vorbeigeschickt. Aber sie haben sich dazu entschlossen, zu bleiben. Von außen gesehen war das eine, in der Situation, in der sie waren, eine absolute Knechtschaft. Ja? Mit unserem Auge hätten wir gesehen, die sind doch nicht frei. Die sind doch hier gefangen, die sind doch hier geknechtet, die haben doch keine freie Entscheidung. Die können doch nicht aufstehen und sagen, hey, ich muss mal Pipi machen. Ne? So, es geht nicht. Funktioniert nicht. Die hatten null Freiheit. Aber was ist hier passiert? Geistlich hatten sie eine absolute Freiheit. Geistlich hatten sie eine absolute Freiheit in Jesus Christus. Sie waren sowas von frei, dass sie sich entscheiden konnten, in dieser äußerlichen Knechtschaft zu bleiben. Was ist dadurch passiert? Es wurde ein ganzes Haus gerettet. Ein ganzes Haus wurde gerettet. Leute, wow. Ich kriege Gänsehaut, ihr nicht auch? Das ist einfach einzigartig, einmalig. Danke, Jesus, dafür. Wir wurden in der Sünde durch den Sohn Gottes befreit, der sagte, da steht jetzt in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wirklich. Ihr seid wirklich frei. Jetzt kann der Christ, also wir, zusammen mit Paulus wahrlich behaupten, und das steht in Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sterben nicht mehr, Leute. Wir sind frei. In Johannes 8, Vers 32 steht, wir kennen jetzt die Wahrheit und diese Wahrheit macht uns frei. All die anderen Verse, die ich gefunden habe über die Freiheit, habe ich gelöscht. Es wäre zu viel gewesen. Die Bibel ist voll von Freiheit, die uns zugesprochen wird, die wir bekommen haben durch Jesus Christus, indem wir Ja gesagt haben. Wir haben aber auch eine Verantwortung, oder? Wie seht ihr das? In Lukas 4, Vers 18 steht, der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium, den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Was sage ich jetzt? Letzte Woche haben wir eine Predigt gehört von geht raus und evangelisiert. Ich sage, geht raus, wenn du ein Evangelist bist, aber evangelisiere so in deinen Möglichkeiten. Vielleicht magst du das nicht, so rauszugehen. Vielleicht reicht dir der Arbeitsplatz. Oder wenn du einkaufen gehst und Gott gibt dir eine Begebenheit, vielleicht bist du nicht der, wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle andere Aufgaben, wo unser Herz schlägt. Aber das ist trotzdem ein Auftrag für uns, der Evangelist im großen Stil und eine Christel im kleinen Stil. So, wie wir es können, haben wir diesen Auftrag. Und als ich diesen Vers gelesen hatte, hatte ich eine Situation, fiel mir wieder ein. Ich mag es gerne, es war eine Zeit, wo ich sehr oft auf der Straße war, in Minden, am Zopp. Da waren wir einmal in der Woche mit unserem Hauskreis, da waren wir in Minden in einem Hauskreis, in einer kleinen Hinterhofgemeinde. Und wir sind rausgegangen und ich habe immer gerne was in der Hand, etwas anzubieten. Ich bin nicht so der Traktate-Typ, aber ein Kaffee oder ein Brötchen. Wir haben uns damals dazu entschlossen, nur Kaffee mitzunehmen, weil wir gerne wollten, dass die Leute mit uns zum Essen in die Gemeinde kommen. Und eine Person war dann in der Gemeinde und hat dann schon gekocht für die Zeit. Und ich habe diese Tasse Kaffee und ich sehe da einen jungen Mann, boah. Leute, sah der schlimm aus. Hier eine Beule, da eine Macke. So ein bisschen Blut lief auch noch raus. Ich dachte, ey, den muss ich ansprechen. Sag, möchtest du einen Kaffee? Warum gibst du mir einen Kaffee? Naja, sage ich, ich habe den Kaffee in der Hand und ich dachte, du kannst einen Schluck Kaffee gebrauchen. Warum sprichst du mich, warum bist du hier? Ihr seid doch Christen. Hast du nicht auch Traktate? Ja, ja, sage ich, wenn du ein Traktat haben möchtest, das da, ich hole dir eins, wenn du möchtest. Ich sage aber, ich bin hier, weil ich wissen möchte, wie es dir geht. Wie geht es dir? Ich sage, ich sehe, du siehst gerade ein bisschen schlimm aus. Ja, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Und dann, Leute, er fing an zu erzählen, was ihm passiert war. Und das war nicht schön. Da auch wieder. Seine Frau hat ihn rausgeschmissen, die hatte einen Freund und er hat sich mit diesem Freund geprügelt. Und das hat er mir erzählt. Und wisst ihr, was dann passiert? Der lag auf einmal in meinen Armen. Einer fremden Frau lag der in den Armen und hat bitterlich geweint. Wirklich bitterlich geweint. Ja, und das ist das, was wir erleben können, wenn wir rausgehen. Wenn wir uns trauen, mir fällt gerade Annemarie ein mit ihrem Tüteteam, die Petra, der Ralf. Jeden Donnerstag, könnt ihr hin, die treffen sich hier um 16 Uhr. Die nehmen Brötchen mit und Kaffee und Wasser, was sehr wichtig ist zurzeit. Da könnt ihr was erleben, ich sag euch. Da könnt ihr das Himmelreich sehen. Da spürt ihr, wie der lebendige Gott wirkt. Hallo, Leute. Wenn wir nicht in der Freiheit Gottes leben, begeben wir uns wieder in die Knechtschaft Satans. Und das nennen wir dann Freiheit. Bitte das dritte Bild. Das nennen wir dann Freiheit. Wie sehr lügst du dir was vor? Wie viel Freiheit lebst du wirklich? Schau doch da mal hin. Ihr wisst ja, was ich eben gesagt habe. Wir wählen. Wir entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Es ist bei uns. Viele Christen sagen dann zu mir auch, ja, warum ist mein Leben so SCH? Na ja, sage ich. Seit wann ist das denn so? Was hast du da entschieden, damit dein Leben so ist? Warum?
Ja, ich weiß.
Aber warum tut Gott nichts? Na ja, schon wieder. Warum soll er in etwas eingreifen, was du entschieden hast? Du musst erkennen, dass es nicht gut ist, wo du gerade bist. Und du entscheidest dich dann, dass du da aussteigen willst. Wir sagen so schön heutzutage, du machst einen U-Turn. Weil Gott ist jederzeit dafür bereit, mit dir diesen U-Turn zu gehen. Er ist da, er wartet auf dich. Hey, komm, kehre um. Was meint ihr denn, warum er uns Jesus geschenkt hat? Warum er dieses Opfer gebracht hat? Weil Gott doch weiß, wir kriegen es nicht hin. Aber wir können uns entscheiden, immer wieder diesen guten Weg mit ihm zu gehen. Und er ist uns dann nicht böse. Menschen vielleicht, aber Gott ist uns nicht böse. Wir gehen Prozesse. Das ist so. Wisst ihr, viele von euch wissen das wahrscheinlich. Ich habe fast 18 Jahre dafür gebraucht, bis Gott mich wirklich eingesetzt hat in einem Dienst. So richtig 18 Jahre. Boah, Leute, ich war ungefähr 33. Dann nochmal 18 Jahre Geduld. Wir brauchen unsere Zeit, heile zu werden. Und immer wieder musste ich Entscheidungen treffen. Immer wieder stand das vor meiner Tür. In welche Richtung gehe ich jetzt? Gehe ich in die Richtung? Gehe ich den bequemen Weg, der am Ende vielleicht der schlimme Weg ist? Oder gehe ich den unbequemen Weg, der mich in die Freiheit führt? Es tut weh. Ja? Es tut weh. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Leute. Da ist Freiheit. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest, steht fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Bitte das letzte und vierte Bild. Freiheit. Die Ketten sind zerbrochen. Du bist frei. Also lebe in dieser Freiheit. Genieße diese Freiheit. Auch wenn du mal Ausrutsche hast. Gott ist doch da. Hallo Leute, er ist doch da. Er ist da. Du entscheidest. Eine versprochene, getäuschte Freiheit oder wahre Freiheit in Christus oder Verführung der Sünden? Du entscheidest, anderen ein Vorbild zu sein und sie in die Freiheit zu dienen, zu führen. Du entscheidest das. Jeden Tag neu entscheidest du das. Wie gehe ich mit Gott heute? Habe ich ihn eingeladen? Oder renne ich alleine los und denke, ich habe doch was vergessen. Gott, wo bist du? Ja, ihr entscheidet, ich entscheide. Da sind wir alle gleich. Und wir haben alle mehr oder weniger die gleichen Herausforderungen. Es ist, wie es ist, würde ich mal sagen. Aber es lohnt sich immer, den richtigen Weg zu entscheiden, den Weg mit Jesus zu gehen. Ich würde gerne mit uns beten. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist und im Live-Chat. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Danke dafür, Vater, und ich bitte dich, berühre jetzt die Herzen. Da, wo es gebraucht wird, eine Umkehr zu tun. Vater, berühre du jeden persönlich, sprich du zu jedem persönlich. Du bist lebendig, du bist der lebendige Gott. Du hörst, wenn wir zu dir sprechen. Du veränderst uns mit uns gemeinsam, wenn wir das wollen. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für das Werk, was du jetzt an jeden Einzelnen tust, für das Wunder, das du an jeden Einzelnen tust. Heiliger Geist, wirke du, walte du in jedem Herzen, räume du aus, was da nicht hingehört. Und gib jeden Einzelnen die Kraft, das auch nicht wieder zurückzuholen, sondern es loszulassen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Zeigst du nochmal das Bild mit das letzte Bild? Bist du so lieb? Nach den Sommerferien gibt es einen neuen Heilungskurs. Wollte ich nur mal so erwähnen. Datum steht noch nicht genau fest, aber das ist mit ein Teil oder ist ein auf dem Weg, ein Seminar, Schritte der Freiheit zu gehen. Eine gute Möglichkeit, einfach mal, auch wenn du schon alles weißt, wisst ihr, ich weiß auch alles und doch zeigt Gott mir immer wieder, hey Christel, da stimmt's noch nicht, das passt noch nicht. Da müssen wir mal so ein bisschen ran, ne, und so Korrektur sprechen. Und das ist gut so. Wie Ewald das schon mal erwähnt hatte, wir humpeln alle in den Himmel hinein. Hatten wir mal auf einer Schulung gehört, ne? Hammermäßiger Pastor. Wir humpeln alle in den Himmel hinein. Aber arbeitet an euch. Bleibt bei euch. Mit Gott gemeinsam daran zu arbeiten, was nicht okay ist. Ja, wo er sagt, hey, guck mal, mein liebes Kind, das ist noch ein bisschen schwierig in deinem Leben. Amen.